Gut, machen wir weiter mit dem Thema, die transportablen, nachhaltigen, strahlenden Prinzen. Wir wissen jetzt, dass da mehr als ein Prinz ist. Sie sehen auch strahlend aus. Sie sind tätig mit nachhaltiger Entwicklung. Aber das andere haben wir noch nicht so ganz kapiert. Wir haben jetzt festgestellt in dem ersten Teil, dass England dem Papst die Krone gegeben hat und dass alle ihre Gebiete, die sie in der Zukunft auch beherrschen würde, dem Papst untertan gestellt wurden. Jetzt, wenn wir kommen zu dem Kronentempel unter der Herrschaft des Geheimnisses Babylons, dann haben wir eine ganz interessante Zusammensetzung. Das ist hier einfach nur ein Zitat. Ich lese einfach nur vor. Das kommt von freedomwriter.com. Und diese Person hat es ergriffen, glaube ich, das Regierungs- und Gerichtssystem in den Vereinigten Staaten von Amerika gehört auf Bundes- und Ortsebene der Krone. Aber diese Krone gehört wem? Gehört dem Papst. Das ist eine Templerkrone. Darum haben die Templer in ihrem Zeichen auch diese Krone und das Kreuz. Einer privaten ausländischen Macht. Aber bevor wir vorschnell schließen, die USA seien im Besitz der englischen Königin oder die britischen Königsfamilie, diese Krone wird weiter unter ausführlich dargelegt und erklärt. Und dann sagen sie, in dieser Stelle beziehen wir uns speziell auf die etablierte Tempelkirche, die seit Jahrhunderten weltweit als die Krone bekannt ist, die Tempelkirche. Von nun an werden wir die Krone als Kronentempel oder Kronentempler bezeichnen. Diese drei Begriffe sind synonym. Jetzt das ganze Rechtssystem im größten Teil der Welt, juristisch gesprochen, die USA, wird durch den Kronentempel von der unabhängigen und souveränen Stadt London aus gesteuert. Faszinierend, da ist auch der Sitz der Königin, da ist auch dieses Gremium von all diesen Bunden, die wir besprochen haben. Das private Federal Reserve System, dem Geldschöpfung durch die US Federal Reserve Banknoten obliegt, ist finanziell im Besitz und unter Kontrolle der Krone in der Schweiz. Es gehört nicht den Vereinigten Staaten. Das ist eine unabhängige Organisation, die das Geld druckt. Und das gehört der Krone und wird von der Schweiz aus gesteuert. Wenn die also Geld drucken, wessens Geld drucken sie dann? Ihr eigenes Geld oder Kronengeld? Kronengeld. Der Heimat dem legalen Gründungsort der Vereinigten Nationen, des Internationalen Währungsfonds, der Welthandelsorganisation und vor allem der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das wird alles von der Krone gesteuert. Also wer beherrscht die Geldmacht in der Welt? Die Krone. Was in einem wirklich die Augen öffnet, ist, dass der Mitteladvokatenstift der Kronentempels öffentlich zugegeben hat, dass es unter den Unterzeichnern der vorgeblichen amerikanischen Unabhängigkeitserklärung mindestens 5 Tempeljuristen waren, die durch feierlichen Eid allein der Krone unterstehen. Jetzt wird das faszinierend. Also wenn da eine Unabhängigkeitserklärung ist und die wird unterschrieben und beide Seiten sind Templer, dann haben wir juristisch eine ganz interessante Lage. Was passiert denn das? Beide Vertragsparteien dieser Übereinkunft identisch waren, nämlich sie waren Kronentempler. Falls jemand das nicht realisiert, was bedeutsam ist, was das beheißt, kein internationales Abkommen oder Vertrag würde je Beachtung finden oder rechtsgültig werden, wo beide unterzeichneten Seiten faktisch ein und dieselbe Partei verkörpern. Kann ich ein Haus kaufen, das ich von mir kaufe? Ja oder nein? Kann ich zeichnen als Verkäufer und Käufer von meinem Haus? Ja oder nein? Nein, das ist nicht ein gültiger Vertrag. Also hier ist was ganz Faszinierendes passiert. Es ist nichts als ein wertloses Stück Papier ohne legale Autorität, wenn die zwei Zeiten im Grunde identisch sind. Sie waren alle Mitglieder des Kronentempels. Man hat den Amerikanern weisgemacht, die rechtlichen Kronenkolonien, aus denen Neuengland bestand, seien unabhängige Bundesstaaten, aber das sind sie nie gewesen. Sie waren und sind gemäß Patentschriften und Urkundenkunden noch immer Kolonien des Kronentempels, die keine legale Grundlage für eine Unabhängigkeit von der Herrschaft und Ordnung des Kronentempels haben. Jeder legale Bundesstaat ist eine Kronentempelkolonie. Um die besagte Erklärung international rechtskräftig zu machen und das neue Kronengebiet in Form der Vereinigten Staaten zu legalisieren, stimmte der Mitteltempler König Georg III. Am 3. September 1783 dem Vertrag von Paris zwischen der Krone Britanniens, die wem gehörte? Dem Papst gehörte, und den besagten Vereinigten Staaten zu. Die Krone Britanniens war damals und ist heute gesetzmäßig der Kronentempel. Und das haben wir gesehen, ist rein geschichtlich. Das gab den Vereinigten Staaten, den neuen Kronentempelstaaten, formell internationale Anerkennung. Am wichtigsten ist jedoch, wer die eigentlichen Unterzeichner des Vertrags in Paris waren. Beachten Sie die Abkürzung Esquire. Esquire. Jetzt, was heißt das Wort Esquire? Es ist ein Schildträger. Mit anderen Worten, er ist ein Diener der Ritter. Ein Schildträger ist einer, der das Schild trägt für seinen Ritter. Und wenn der Ritter es nötig hat, dann gibt er es ihm. Er ist untergeordnet einem Ritter. Das heißt das Wort Esquire. Denn das steht offiziell für Beamte des Königshofes, die, wir inzwischen wissen, Tempelhöfe oder Kronenhöfe waren. Die Krone war in der Unterschrift von David Hartley Esquire vertreten. Also da haben wir einen Templer, Ritter, Schildträger. Ein Mitteltempler am Königshof, die Vereinigten Staaten, eine Kronentochter, wurde durch Unterschriften von John Adams Esquire, Benjamin Franklin Esquire, John Jay Esquire repräsentiert. Also beide waren Templer, die unterzeichnet haben. Also die Templer haben den Templern den Freistaat gegeben. Faszinierend. Die Unterzeichner für die Vereinigten Staaten waren ebenso Mitteltempler am Königshof durch Bar Association Mitgliedschaft. Bar Association war, wenn du ein Richter warst, dann schwörst du ein Eid dem Bar gegenüber, und Bar ist gerichtlich, juristisch ein Kronenelement gewesen. Diese deutlichen beschriebenen Seiten der Geschichte beweisen einmal mehr, dass der Kronentempel beide Vertragsparteien repräsentierte. Was für einen perfekten und ausgeklügelten Betrug war das Volk von Nordamerika aufgesessen. Sie sind gar nicht unabhängig. Sie sind ein Kronenstaat. Die Weltherrschaft hat heute viele Namen. Die neue Weltordnung, das ist der Favorit der Bush-Familie. Der dritte Weg nach Tony Blair und Bill Clinton. Die Illuminaten, die Triade, Triangle, Trinität, Freimaurerei und so weiter und so weiter und so weiter. So schreibt diese Person. Aber absolut korrekt. Beide Parteien, wenn die unterschreiben, dann ist das nur ein internes Memo, dass ein neuer Kronenstaat entstanden ist. Also die Krone, die Königsfamilien, die Kirche und die Nationen sind Untertanen Roms. Ganz legal, ganz geschichtlich korrekt. Da ist nichts dran zu rütteln. Also die Königin ist dem Papst untertan, und jeder, der den Papst besucht in dieser Untertansrolle, trägt schwarz. Und der Papst trägt weiß, der Knecht und der Herrscher. Also Königin Elisabeth hier im schwarzen Gewand beim Papst. Wiederum bei Papst Johannes Paulus in Schwarz. Wieder ein anderer Besuch, auch in Schwarz. Sogar Prinzessin Diana in Schwarz beim Papst. Da noch ein Bild. Ihre Gene waren sehr wichtig. Könnt ihr das verstehen, warum ihre Gene sehr wichtig waren? Für die Königsfamilie, damit die Nachkommen, die Ahnen, das beste königliche Blut innehaben. Und der liebe Ranzi hier, was hat er an? Schwarz. Jetzt angeblich, nach dem britischen Gesetz, ist dieser Erzbischof immer Untertan der Königin oder dem König gegenüber. Lord Ranzi, BBC News, sagt, was er denkt. Und hier sind seine Aussagen. Ich hoffe, ich kann die Kirche überzeugen, sich ein bisschen aufzuknüpfen und vielleicht ein bisschen Bewegung hineinbringen, kurz vor seiner Inthronisierung. Also er will alles ein bisschen offen machen, das ist so eng. Die Engländer denken so eng, was diese Dinge betrifft. Die Stimme des Christentums muss zu den großen politischen Zeitfragen laut und deutlich Stellung nehmen. Also die Kirche muss politisiert werden. Es geht nicht mehr um Jesus Christus, es geht jetzt um Gemeinschaft. Ganz interessant. Also die großen Probleme auf Erden sind Rassenbeziehungen, Arbeitslosigkeit, Abrüstung, Rechte verteilen, Weltressourcen und so weiter. Hier haben wir ja die neuen Worte, die alles zusammenbinden wollen für diese neue Welt. Britische Geschichte, Answers.com, Robert Ranzi als liberaler Katholik verschaffte er Canterbury, dass häufige Auslandsbesuche die Rolle eines Quasi-Patriarchen. Er war der erste Erzbischof, der ein ökumenisches Primat-Oberhaupt für Rom forderte. Also wir sind soweit. Und das ist der, mit dem Johannes Paulus kniete bei Thomas Becket. Seht ihr jetzt die Zusammenhänge? Jetzt werden sie laut. Sie kommen ganz offiziell rüber zur Kirche. Und hier, sie kommen zusammen, Ranzi unterschreibt, Papst, du bist der neue Chef. Entschuldige bitte, ich dachte, diese war die Chefin, aber nicht mehr. Offiziell ist der Papst jetzt der Chef. Unterschreiben wir die Dokumente? Herr Papst, du bist Primat. Also da ist die ganze Reformation aufgelöst, verschwunden in diesem ganzen Reich mit all seinen Tempelstrukturen weg. Das Letzte muss noch ein bisschen weggeputzt werden und ausradiert werden, aber es ist vollbrachte Sache. Und darum, der jetzige Erzbischof küsst den Ring des Papstes und nicht den Ring der Königin. Es ist jetzt ausgemachte Sache. Darum, der Papstbesuch war der Besuch. Der Besuch. Wann war er wieder? 86. Und da hat der Papst gesagt, das ist der Augenblick, auf den Generationen gewartet haben. Das ist der Augenblick, wo ich ganz offen und offiziell jetzt die Rolle des Oberhauptes übernehme, vorher hinter den Kulissen durch meine Gürtelträger und Bartmänner in ihren Garderoben und so weiter, aber jetzt ganz offen. Und da ist es vorbei. Vorbei. Und da ist er mit dem jetzigen Papst. Sie sind sich eins, Erzbischof von Canterbury, freundschaftliche Begegnung mit Papst Benedikt. Es war eine freundschaftliche und ungezwungene Begegnung, bei der wir eine Reihe ökumenischer Fragen besprachen, Eindrücke des Papstes von seiner Amerika-Reise und gemeinsame Themen im christlichen, muslimischen Dialog. Wir sollen alle eins werden. Dieser Prinz hat aber einen schönen Anzug da an, nicht wahr? Also bei den Buddhisten ist er ein Buddhist. Bei den Spiritisten ist er ein Spiritist. Aber hier, dieser Erzbischof, der jetzt da regiert, voller Wortlaut der Vorlesung des Erzbischofs von Canterbury, Dr. Rowan Williams, die durch ihre Befürwortung einer teilweisen Einführung des Scharia-Gesetzes in Britannien Diskussion auslöste. Wie weit wollen sie denn gehen? Das soll so eine religiöse Suppe werden, dass alle Religionen hier vertreten sind. Und Charles spielt die Rolle, die er spielen muss. Er ist, was er ist, um alle zu locken. Jetzt kommen wir mal wieder zu den Templern zurück. Wir hatten ja gesehen, dass die Kleidung des Malteserordens gleich ist den Templern, also ist es eins und dieselbe Organisation. Und dieser Tempelorden hat seinen politischen, kapitalistischen Geldsitz in London, welches unabhängig ist und daher von da aus regiert wird in der ganzen Welt. Und Amerika, wer ist das Oberhaupt da für die Malteser? Dieser Kardinal, Kardinal Egan. Jetzt, wem ist er untertan? Dem Papst, wie wir hier sehen. Ich muss das immer erst zeigen. Wer küsst die Hand hier? Kardinal Egan. Jetzt, wer ist dem Kardinal untertan? Naja, nach dem Orden und nach der Geschichte und nach dem Gesetz sind all die Prinzen ihm unterordnet. Faszinierend. Jetzt, wer sind wir alle, Prinze und Prinzessinnen? Da ist Kardinal Egan und wer ist hier mit ihm zusammen? Hillary Clinton. Da ist Kardinal Egan und wer ist da mit ihm zusammen? Tony Blair. Da ist Kardinal Egan und wer ist da mit ihm zusammen? Bush und Prinz Gore. Prinz Bush und Prinz Gore. Also alle die Prinzen sind da beisammen. Und hier? Interessant. Herr Bush schüttelt die Hand eines direkten Vertreters der Templerordens. Kardinal Egan, Erzbischof von New York und hier mit Bush. Die sind so ernsthaft bei dieser Sache. Also Prinz Bush und der Kardinal Egan. Da ist Bush Senior, Kardinal Egan. Wen haben wir da? Bürgermeister Giuliani bei Kardinal Egan. Hier steht er, weil der Papst betet. Eine ganz wichtige Rolle hat dieser Mann. Und von hier aus wird alles beherrscht. Wenn man etwas erreichen will, muss man zum Kardinal Egan hin, sonst hat man ein Problem. Und was, wenn man vielleicht Gegner sein soll im offiziellen Bereich? Im Geheimen ist man nie Gegner. Man ist immer zusammen mit Kardinal Egan. Da ist McCain, der für die Republikaner der Präsidentskandidat war. Und hier ist Prinz Obama. Beide sind sie Prinzen. Prinz McCain, Prinz Obama. Die Geschichte lehrt, Prinz Obama hat gewonnen. Ich muss sagen, er ist ein freundlicher Mensch, sehr beeindruckend. Aber er musste zu Prinz Obama. Ach, ich meine, er musste zu Prinz Egan. Denn gesetzlich, nach dem Almanach de Gotha, alle Kardinäle, weil der Papst ein König ist, sind alle Kardinäle automatisch Prinze. So, die ganze Welt wird durch Prinze regiert, durch Prinze. Und die Könige und die Königinnen sind alle Untertanen der Krone. Jetzt faszinierend. Einige behaupten, Obama sei der neue Antichrist. Die Welt ist total interessant. Sobald eine charismatische Person in der Welt auftaucht, dann ist er sofort der Antichrist. Sie sollen mal den Protestantismus studieren und die Reformation neu entfachen, dann würde das Problem nicht da sein. Aber was sie machen und wie sie es machen, ist doch total interessant. Ist so schön. Wisst ihr was? Wenn man wahrer Christ ist, dann greift man nicht zu Waffen außer geistlichen Waffen. Martin Luther hat ja gesagt, lasse die Geister aufeinander prallen, aber die Faust haltet still. Ich sehe das so wie im Kino sitzen. Und alles geht so dran vorbei. Und wir dürfen das rausholen, was biblisch ist, damit wir wissen, wo wir stehen im Rahmen der Zeit. Ich gehe diese Ordnung nicht umkehren. Da habe ich überhaupt keine Kraft dazu. Gott wird es in seiner Zeit tun, wenn er wiederkommt. Aber die Aufgabe, die wir haben, ist, einander zu warnen. Wie weit sind wir in diesem Endspiel? Ist das nicht eine wichtige Sache? Da ist keine Erlösung in irgendeiner Information, die wir haben. Aber da ist eine Bestätigung, dass die Bibel doch recht hat. Oder nicht? Also sie hat doch ihren Platz, oder? Ich meine, sie hat ihren Platz. Menschen sagen immer, was beschäftigst du dich mit dem Zeug? Weil ich sehe die Resultate. Ich sehe Leute, die ihr Leben Jesu übergeben und sagen, meine Güte, die Bibel hat recht. Und ich weiß, bei wem ich sicher bin. Hier kann alles drunter und drüber gehen. Mein Leben kann ich vielleicht verlieren. Aber eins ist sicher. Wenn ich den rechten Mann an meiner Seite habe, so hat Martin Luther schon gesungen, eine feste Bäuches. Oh, fantastisches Zeug. Naja, komm, ich rede zu viel. Ist Obama der Antichrist? Genau wie Prinz Charles ist Prinz Obama nicht der Antichrist. Aber er muss sorgen, dass er das Richtige tut und darum muss er zu seinem Malteser Kardinal, um seine Instruktionen zu bekommen. Das ist leider so. Ob er jetzt sympathisch ist oder nicht, ist hier nicht zur Sache. Hier ist seine Anerkennungsrede, als er als Kandidat der Demokraten akzeptierte. Und das war ja ein faszinierendes Ereignis. Das ist Obamas Wahlkampflogo, eine Nachbildung des Zeus-Tempel haben wir hier bei seiner Annahme der Kandidatschaft für die Demokraten. Und die haben den Pergamon-Tempel nachgebaut. Faszinierend. Erscheint der irgendwo in der Bibel? Ist da ein Pergamum in der Bibel, irgendwo in Offenbarung vielleicht? Ne? Ja, Offenbarung 2,13 wird die Provinzstadt Pergamon Sitz oder Thron Satans genannt. Und das ist der Drache. Das ist der Drache. Und wieso lässt Obama sich gerade so einen Tempel hinbauen für dieses große Ereignis, dass er dieser Kandidat ist? Nur ein einziger Führer in der Weltgeschichte hat das vorher gemacht. Vor seiner Einsegnung als Kanzler für Deutschland. Es war Adolf Hitler. Adolf Hitler hat auch den Pergamon-Altar aufstellen lassen, als er eingesegnet wurde. Interessant. Und dann kam, was für eine Regierungsform? Hilf mir da so ein bisschen. Der Faschismus. Ich sage nichts weiter. Ich überlasse es euch. Und wer war derjenige, der das Gebet sprechen wurde, als er Präsident wurde? Niemand anders als Rick Warren. Und Rick Warren, wie wir wissen, ist Mitglied von CFR, Council of Foreign Relations. Und Obama ist auch Mitglied vom Council of Foreign Relations. Und das von seinem eigenen Munde. Jetzt er hat ein wunderschönes Gebet gesprochen, aber man muss ja immer so sorgfältig zwischen den Zeilen auch lesen, nicht wahr? Warren begann, und das kommt nicht von mir, bitte, ich sage eigentlich überhaupt gar nichts. Ich lese ja nur vor. Habt ihr das schon gemerkt? Ich sage gar nichts mehr. Denn wenn ich was sage, dann sagen sie, ja, da geht er schon wieder und sagt dies und das oder jenes. Ich sage gar nichts, ich lese nur vor. Vielleicht mit so ein bisschen Betonung und so weiter, aber das darf man ja, ne? USA Today, das ist ein Bericht, hier steht, Warren begann mit einem durch und durch jüdischen Gebet. Das erklärt, der Herr ist einer. Er spielt auch auf die Beschreibung Gottes als gnädig und barmherzig an, mit der fast jedes Korankapitel beginnt, sagte der Historiker R.B. Bernstein von der New Yorker Juraschule. Warren schloss mit einem Vater Unser. Und die Frage war vorher, wird er beten im Namen Jesu? Große Diskussion. Denn natürlich, in Amerika darf man öffentlich bei solchen Ereignissen eigentlich nicht beten, aber er hat es ja so raffiniert gemacht. Er hat gesagt, mein Erlöser, für mich bete ich in Jesu Namen. Und dann nannte er eine ganze Reihe Namen, von wie Jesus ausgesprochen wird. Zum Beispiel Yeshua, Yahshua, Yeshua, alles. Der hat sie alle da eingereiht. Und dann haben wir den messianischen Erlöser, der natürlich ein nationalistischer Erlöser ist, alles in diesem Gebet drin. Faszinierend, wie sie das gemacht haben. Sehr gut. Man könnte es nicht besser machen, wenn man vorher wüsste, was sie planen. Fantastisch. Und dieser neue Präsident, was soll der machen? Ist es vielleicht möglich, dass so ein charismatischer Präsident, der auch untergeordnet ist dem Tempelorden, so ein Prinz Obama, vielleicht so eine neue Weltordnung einführen könnte? Jetzt, wenn ich das sagen würde, ich würde es mir ja nie erlauben, dann würden sie vielleicht sagen, Verschwörungstheorie. Aber wie steht's denn, wenn Henry Kissinger, der Bilderberger ist, das vielleicht sagt? Dann ist es nicht nur Verschwörung, sondern einfach nur eine historische Aussage von einer hohen Persönlichkeit, die nicht nur Bilderberger ist, aber offiziell Ratgeber des Papstes. Wow. Herr Kissinger, könnten Sie uns sagen, was Sie denken von Obama?
About an overall piece.
What do you think the most important thing is for Barack Obama? Obviously, you're here to talk about the anniversary for U.S.-China diplomatic relations, but if you had to say this is going to be the country or the conflict or the place that will define the Obama administration, what would it be?
The president-elect is coming into office at a moment when there are upheavals in many parts of the world simultaneously. You have India, Pakistan, you have the jihadist movement. So he can't really say that it's one problem, that it's the most important one. But he can give a new impetus to American foreign policy, partly because the reception of him is so extraordinary around the world. I think his task will be to develop an overall strategy for America in this period when really a new world order can be created. It's a great opportunity. It isn't just a crisis.
Are you confident about the people President-elect Obama has chosen to surround him? Because he does not have a great deal of experience.
No, he has appointed an extraordinarily able group of people in both the international and financial field.
Mr. Secretary, we thank you very much for your time.
Wow. Dieser außerordentliche Präsident, der hat ja so viel Beifall gefunden. Und wir haben so viele gleichzeitigen Probleme in der Welt heutzutage mit Jihad und dies und die Probleme in Israel und so weiter. Und hier haben wir diesen charismatischen Präsident, der so viel Beifall findet. Der hat eine außergewöhnliche Möglichkeit hier, die neue Weltordnung herbeizubringen. Hat er das gesagt? Und wie steht's denn mit den Männern, die er angestellt hat, haben sie ihn gefragt. Sind die auch fähige Leute? Oh, er hat eine ganz sonderliche Gruppe von fähigen Leuten, nicht nur politisch, aber auch im Finanzgebiet. Wer sind denn diese Leute? Wenn ihr mal die Liste euch anschaut, dann werdet ihr sehen, dass sein ganzes inneres Gremium fast nur aus Jesuiten besteht. Sehr interessant. Danke, Herr Kissinger, dass Sie es sagen, dann brauchen wir das nicht sagen. Prinz Charles, gehen wir zurück zu einem anderen Prinz. Wir haben also ein Ziel vor Augen. Was ist das Ziel, welches Sie haben, nach Ihren eigenen Aussagen? Diese neue Weltordnung. Wie kriegen wir alle Leute an Bord? Kissinger hat gesagt, wir haben Krisen und die Krisen sind die Möglichkeit, die sich hier darstellt, um die neue Weltordnung hereinzubringen. Und eines der Megakrisen, die gebraucht wird in der Welt heutzutage, ist die Ökokrise. Richtig oder nicht? Gut, gehen wir zurück zu unserem Prinz Charles. Am April 91 an Bord der königlichen Yacht Britannia bei der Küste Brasiliens vor Anker, da waren all die großen Industriemänner beieinander und unter anderem auch Senator Albert Gore. Also Prinz Gore und Prinz Charles waren auf dieser Royal Yacht. Und dann auch waren die großen Organisationen, die Führungskräfte waren, die Weltbank, Geschäftsführer von Unternehmen wie Shell und BP, also die Mega-Organisationen, die wichtigsten Nichtregierungsorganisationen und europäische Politiker, einschließlich des britischen Ministers für Umwelt- und Entwicklungshilfe. Alle waren sie beisammen, diese hohen Prinze, um einen Entschluss zu fassen, wie es jetzt weitergeht mit diesem Plan. Was ist der Plan und wie wollen Sie ihn ausführen? Das geschah durch UN Agenda 21. Den Vertrag über biologische Vielfalt, den Vertrag über marines Gesetz, Erdcharta, Weltbank, Weltgesundheitsorganisation, ganz zu schweigen von sicheren kleinen Abkommen zwischen Ländern, zum Beispiel NAFTA, GATT, NATO und so weiter, der Rom-Vertrag. Alle diese Dinge, Kommission und die Bilderberger fungieren als Aufseher und Wachhunde in dieser schmutzigen Geschäft, so sagt John Verne. Kein Land kann sich daraus befreien, ohne seinen eigenen militärischen und wirtschaftlichen Ruin zu provozieren. Jedes Land muss hier mitmachen. Und wenn ihr nicht mitmacht, dann geht ihr unter. Ich bin überzeugt, sagt diese Person, London ist die Heimat des Antichristus. Ich denke nicht. Aber London ist der Kronensitz der Templer, der für den Antichristen aktiv ist. Und darum hat Al Gore seine Hedgefonds, sein Geld, in London angesiedelt, statt in der USA. London ist Heimat der Druiden, der Vereinigten Großloge von England, der Theosophischen Gesellschaft, der Gesellschaft für Parapsychologie, die britische Eugenik-Gesellschaft, World Wildlife Fund, Hosenbandorden, Prince's Trust, Prince of Wales International, die sitzen alle da. Und dann auch noch die Gaia-Bewegung und Benjamin Creams Maitreya-Bewegung, alle sitzen sie in London. Ist interessant, ne? So ein okkultes Nest da. Jetzt kommen wir zu dem Endziel. Haben Sie eine Zeit gesetzt für das Endziel? Bitte, nicht sagen, ich setze Zeit. Ich zitiere nur geschichtliche Tatsachen. Ob das in dem Rahmen reinpasst oder nicht, ist egal. Ob der Herr früher kommt oder später kommt, das ist egal. Aber Sie haben sich Ziele gesetzt. Und das Ziel ist 2050, hochrangige UN-Veranstaltung am 25. September dieses letzten Jahres, 2008. Weltführer wollen unbedingt extreme Armut beenden und die Millennium-Endziele müssen erreicht werden bis 2015. Also brauchen Tempo. Führer von Wirtschaft, Stiftungen, Aktivisten verkündigen Initiative und Mobilisierung zur Erreichung des Millenniums Entwicklungsziele. Jetzt bitte ran. Dazu haben wir da in Brasilien schon angefangen mit der Gaia-Hypothese, eine Initiation, die bei der UNO dann eingetragen wurde. Nach John Verne war es James Lovelock, der die Gaia-Hypothese formulierte. Erdanbetung Wir haben es ja schon gesehen, invertiert 1. Mose 1 und dann setzt es den Mensch auf die gleiche Stufe wie Pflanzen und so weiter. Also er ist nicht mehr derjenige, der herrscht, sondern er wird beherrscht. Jede Religion, die 1. Mose ins Gegenteil verkehrt, ist heidnisch, sagt sie. Und wir haben eine globale Regierungsgewalt einer Partnerschaft zwischen Industrie, Privatsektor und Regierungsfaschismus. Das funktioniert so wunderbar. Sie kommen in eine Umgebung und sagen, komm, wir bauen eine neue Straße. Komm, wir nehmen die Leute, die da wohnen und sagen, komm, wir bauen euch eine neue Straße. Wir machen das eine Zollstraße, da dürft ihr zahlen, um drauf rumzufahren. Und dann, wir basteln das, die Regierung und die Industrie arbeiten zusammen, bauen diese Straße, stellen die Hecken auf und jetzt darf man zahlen. Also was ist der Beitrag für die Gemeinschaft? Sie dürfen zahlen. Wo sie früher umsonst fuhren, dürfen sie jetzt zahlen. Und das ist natürlich eine Entwicklung. Und so wird alles getan. Und wir brauchen neue Kläranlagen, denn das funktioniert alles nicht so gut. Also der Staat sagt, macht ihr das bitte und dann zugunsten der Gemeinschaft. Toll! Und dann darf die Gemeinschaft was dafür beitragen? Was ist ihr Anteil daran? Sie darf mehr zahlen, um den Genuss eines wenigeren Geruchs zu haben. So funktioniert das dann in dem ganzen System. Also Privatsektor und Regierung zusammen, dann haben wir Faschismus. Konferenz der Vereinigten Nationen über Umwelt und Entwicklung, UNCED, wahrscheinlich die wichtigste Versammlung. Die UNCED, auch Weltgipfel genannt, offenbarte den Wandel von der judäo-christlichen Weltanschauung hin zur Gaia-Hypothese. Und das wurde festgelegt in dem Aktionsprogramm Agenda 21 und dann natürlich auch globale Standortsbestimmung, ähnliches zweites Dokument über 1100 Seiten und das soll Weltgesetz werden. Das UNCED-Prinzip der nachhaltigen Entwicklung degradiert den Menschen auf die Ebene der Tiere und der Pflanzenwelt. So schreibt Jones Verne. Und dieser Prozess ist hier in der Welt am Gange. Also wir brauchen nachhaltige Entwicklung. Was ist das? Nachhaltige Entwicklung stillt die Bedürfnisse der Gegenwart, ohne zukünftige Generationen darin einzuschränken, ihre eigenen Bedürfnisse zu stillen. Zwei Prinzipien. Erste Priorität haben die Bedürfnisse der Ärmsten der Welt. Und zweite, technisch begrenzte Beanspruchung der Umwelt in ihrer Fähigkeit, den Bedarf von heute und morgen zu decken. Also jetzt gibt's Gesetze und Satzungen, die jeden Aspekt des Lebens beeinträchtigen. In jedem Fall darf nachhaltige Entwicklung die natürlichen Lebenssysteme der Erde nicht gefährden. Luft, Wasser, Land, Lebewesen, alles wird jetzt geschützt. Hört sich toll an. Gott hat wen gestellt über die Erde? Den Menschen. Jetzt wird die Erde diktieren, was der Mensch machen darf. Und wer wird entschließen, was die Erde diktiert? Die Prinzen werden das tun. Und der Papst, der hat gesagt, wenn ihr das nicht mitmacht, der Zeitrahmen ist sehr interessant, dann ist es eine neue Todsünde. Richtig? Hat er nicht neue Todsünden angekündigt? Wenn ihr nicht mitmacht, ist das eine neue Todsünde. Eine neue Weltanschauung über Werte, Industrie und Regierung. Die Agenda 21 errichtet die globale Infrastruktur zum Verwalten, Zählen, Beherrschen aller weltweiten Werte. Wiesen, Weisen, Äcker, Meere, Binnenwasserwege, marine Umwelt, Meeresleben, Städte, Häuser, Abwasser, Abfälle, Produktionsmethoden, Luftverschmutzen, Biotechnik, alles wird beherrscht. Jetzt, ich habe in Südafrika eine kleine Farm. Und wir sind dabei, beim Rechtsanwalt das aufzuteilen. Das ist, es ist zum Lachen. Ich lache mich kaputt, was da alles vor sich geht und was da abläuft. Was ich machen darf und was ich nicht machen darf. Das ist so witzig, da fällt man direkt um. Aber die sind voll ernst. Und wenn du nicht mitmachst, ins Gefängnis. Die Verwaltung, Erfassung und Steuerung geschieht dank technischem Fortschritt durch Computer und Satelliten. Eins, Konvention zur biologischen Vielfalt, praktische Umsetzung vom Holismus, Konvention zur Wüstenbildung, Konvention zum Klimawandel und. Alles wird geregelt. Erdcharter. Also wir haben ein neues Charter. Es ist eine Erklärung der Grundprinzipien für eine gerechte, nachhaltige und friedliche Weltgesellschaft im 21. Jahrhundert. Also diese Prinzen sind echt nachhaltig engagiert. Sie wurde den Weltbürgern, von den Weltbürgern verfasst. Das ist ihre eigene Webpage. Ne? Ich mache das jetzt nicht hier aus meinem Kopf raus. Verfasst und wird von tausenden Organisationen und Institutionen unterstützt. Sie ist mehr als nur ein Aufruf zum Handel. Sie ist eine treibende Kraft für den Wandel auf der ganzen Welt. Ihre eigene Webpage. Was sagen die großen Tiere dazu? Sie haben die ganze Welt in der Hand. Wer anders trägt so eine kleine Kugel immer? Der Papst. Maurice Strong. Das war der Generalsekretär bei der historischen UN-Erdkonferenz 1992 in Rio. Da war Prinz Charles, da war Prinz Gore und wahrscheinlich eine ganze andere Reihe Prinze. Das wahre Ziel, hat er gesagt, Maurice Strong, der Erdcharter ist letztlich, dass sie die neuen 10 Gebote wird. Und was hat Gorbatschow dazu gesagt? Da ist es. Gorbatschow, den 97, sagt, tu der Umwelt anderer nicht an, was du deiner Umwelt nicht antun würdest. Ich hoffe, dass dieses Charter eine Art 10 Gebote wird. Eine Bergpredigt, die das menschliche Verhalten gegenüber der Umwelt im nächsten Jahrhundert lenkt. Jetzt ist es eine Religion, ja oder nein? Es ist eine ersetzende Religion. Maurice Strong spielt auf die offenkundige heidnische Agenda der geplanten Erdcharta an, als er in seiner Eröffnungsrede vor den Delegierten der Konferenz in Rio sagte, jeder Mensch hat heute die Verantwortung, zwischen der Macht der Finsternis und der Macht des Lichtes zu wählen. Ganz eindeutig, Licht, Luzifer, Lux, so wie Blavatsky sagte, und das alte judäisch-christliche System, separatistisch, das ist Dunkelheit. Und dann geht er weiter. Die Macht des Lichts ist ihrer Ansicht nach die integrierende New Age-Lehre eines heidnisch-pantheistischen neuer Weltreligion. Und darum müssen die Prinzen alles integrieren. Sie müssen buddhistisch sein, sie müssen muslimisch sein, sie müssen christlich sein und sie müssen jüdisch sein, sie müssen alles sein. Und dann sagt Maurice Strong, wir brauchen daher eine andere Einstellung. Das ist sein Vortrag bei diesem großen Ereignis. Eine andere Einstellung und neuen Respekt für die überlegenen Gesetze der Natur als Gott. Wow! Und was passiert? Er kriegt einen einmütigen Beifall der Menge. Alle sagen sie Halleluja. Was sagt das humanistische Manifest? Um den religiösen Humanismus besser verständlich zu machen, möchten wir die Unterzeichneten gewisse Feststellungen machen, die nach unserer Überzeugung von den Fakten des heutigen Lebens klar bewiesen werden. Erstens, religiöse Humanisten betrachten das Universum als selbstexistent und nicht erschaffen. Es gibt keinen Gott. Zweitens, der Humanismus versteht den Menschen als Teil der Natur. Das ist Pantheismus. Als Ergebnis und Produkt eines kontinuierlichen Prozesses. Also weg ist der persönliche Gott, der für uns gestorben ist. Endlich wird dem Menschen bewusst, dass er allein für die Realisierung der Welt und seine Träume verantwortlich ist und dass die Kraft zur Umsetzung in ihm selbst liegt. Er braucht Intelligenz und Willen für diese Aufgabe. Humanistisches Manifesto 1-2, so und so, Seite so und so. Seine großartigen Errungenschaften unter Nutzung der Naturgesetze und Naturressourcen, doch ohne göttliche Hilfe, wir brauchen Gott nicht, sind das Verdienst allein des Menschen. Also der Humanismus legt dem Menschen nicht weniger als seine eigene Erlösung und Errettung auf. Wow. Jetzt diese Gesetze, sind die schon am Gange in der Welt? Werden sie schon eingeführt? Ja. Hier sind verschiedene Webpages, Reader's Digest. Grauenhaft, grüne Gesetze auf dem Irrweg. Schützen wir die Umwelt oder ruinieren wir die Menschen? Dann, keine Gesetze und Verordnungen, grüne Gesetze provozieren Energiekrisen, sagen Europas Energieunternehmen. Großprojekte wegen Unsicherheit aufgegeben und so weiter. So viele Gesetze jetzt, man kann sich nicht mehr bewegen. Man darf nichts mehr tun. Man darf nichts pflanzen zum Essen, weil dann kann man vielleicht das Grüne, was natürlich da wächst, verletzen. Krepiere lieber vor Hunger und lass die Pflanze wachsen. Ich mache jetzt nicht erst einen Witz, das ist Tatsache. Standgesetze. Ist Kanada noch bei Trost? Hier ist noch eine Webpage. Lustig. Hierum geht's. Kanadische Öko-Freaks entrüsten sich über Leute, die ihr Auto im Stand warm laufen lassen. Oder wenn du bei der Ampel stehst und du schaltest nicht ab. Bumm, $400 Strafe. Sie sind verrückt geworden. Wessens Webpage ist denn das? Und sie heißt oneworld.net. Das ist Prinz Charles, seine Webpage. Worum geht's? Willkommen bei oneworld.net. 1600 Organisationen, wir haben Millennium-Endziele, wir haben globale Krisen, wir brauchen in meinem Namen die weltweite Kampagne, in meinem Namen wird mit NGOs, berühmter Persönlichkeiten und Armutskämpfern in den Start gehen. Toll, in meinem Namen. Wessens Namen ist denn das? Und wer unterstützt diese Organisation? Weil da sind sie alle. Puh, das sind ja die Megamänner. The Ford Foundation, the Rockefeller Foundation, Carnegie, das ist ja toll. Das sind die Mega-Organisationen, stecken dahinter. Extreme Ungleichheit in Wohlstand, Einkommen und Wirtschaftswachstum sollte weltweit reduziert werden. Paul Krutz, zumindest Manifesto. Das Geld, was hier in den protestantischen Ländern aufgebaut wird, wird weggenommen und verteilt. Welch kühneres Ziel für die Menschheit kann es geben, als dass jeder Einzelne in Idealen wie in Taten Bürger einer Weltgesellschaft wird? Und dann kommt plötzlich eine Krise. Eine Krise wird herbeigezaubert. Ein Tag weiß man überhaupt gar nichts von der Krise und in dem nächsten Moment eine Katastrophe. Eine Finanzkrise. Finanzbeamte verteidigen Bushes Immobilien-Bailout. Wir brauchen wie viel Geld? 700 Billionen brauchen wir. Jetzt bitte, wo kommt das Geld her? Wer druckt denn das Geld? Die Reservenbank. Und wem gehört die? Gehört die Amerika? Nein, die gehört der Krone. Und die Krone kauft sich jetzt ein in jedem Konzern der Welt. Entweder durch Aktien oder durch Banken oder was auch immer. Kaufen sie sich jetzt ein. Jetzt jeder, der ein Gehalt bekommt, ist daher losgekauft. Sie haben einen Preis bezahlt für euch. Fantastische Gedanken. Also das Häuschen, Bailout für Billigkredite, gute Idee oder moralisch gefährlich? Sollte die Bundesregierung Kreditgebern und Nehmern helfen, durch Billigkredite in den Sog der Immobilienkrise geraten sind? Bush drängt auf Wall Street Bailout. Und der jetzige Präsident Obama, Prinz Obama, geht von einem Staat zum anderen und kämpft für diese große Sache. Das Weiße Haus rangelt um die Genehmigung eines 700 Milliarden Bailout. Bush, Finanzkapital aus Immobilienkrediten hat im Laufe des Immobilienverfalls Wert verloren und die Banken, denen das Kapital gehört, haben die Kreditvergabe eingeschränkt. Interessant. Das gefährdet unsere gesamte Wirtschaft. Deswegen schlage ich vor, dass die Bundesregierung das Risiko auf diesem Problemkapital begrenzt. Blieb es bei Amerika? Natürlich nicht. Gordon Brown unterstützt das Ganze. Und dann wird Gordon Brown gerufen nach Europa. Ach, und endlich, Europa akzeptiert sein Bailout-Plan. Naja, Prinz Brown, wie geht's denn da? Das ist ja eine tolle Sache. Er unterstützt es und Europa folgt. Der Premierminister wollte inmitten der internationalen Finanzkrise globale Führungskonzepte zeigen und traf sich gestern Abend mit Weltführern und heute Morgen in Wall Street und so weiter und so weiter. Ihr kennt es ja. Interessant, Time Magazine, sehr interessant, was sie schreiben. Zeigen so einen kleinen Dollar und dann sagt's: Bush hat die Großregierung in der schlimmsten möglichen Weise wiederbelebt. Die Mittelschicht wird auf ewig für die Sünden der Mächtigen zahlen. Frage: Im Mittelalter gab es eine Mittelschicht, ja oder nein? Es gab keine. Und Rom hat absolut regiert. Eine Mittelschicht, die für sich selbst denkt und nicht untertaucht in die Gesellschaft und nicht höher den Kopf raussteckt, als was in der Gesellschaft erlaubt wird, ist das Einzigste, das Rom tolerieren kann. Menschen, die denken, dürfen nicht in dieser neuen Weltordnung sein. Schauen wir mal, was der Vatikan dazu sagt. Fox News, Vatikans Nummer 2. Zu welchem Orden gehört der? Jesuit, verurteilt schnellen Profit. Rom, ein Top-Vertreter des Vatikans, sagte am Dienstag, die Weltfinanzkrise sei das Ergebnis des Schrebens nach schnellem Profit als reiner Selbstzweck und ein Beispiel dafür, was passiert, wenn Grundrechte und Gemeingut ignoriert werden. Kommunismus muss gehen, Kapitalismus muss gehen. Wir brauchen den Faschismus. Und somit bestätigen sie das. Folgte damit Papst Benedikts Ruf nach mehr Raum für den Glauben in der Gesellschaft. So, jetzt muss der Glaube integriert werden. Bertone, Staatssekretär des Vatikans, sagte, im Zeitalter der Globalisierung sind Politik und der Markt nicht alles. Das Christentum fordert Werte, die man nicht katholisch und damit einseitig und nur für Menschen dieses Glauben Annehmer nennen sollen. Jetzt fängt das Paket zusammenzufallen. War der Papst bei der UNO, ja oder nein? Hat er gesagt, die Werte, die er vertritt, sind globale Werte, die auf seiner Vernunft beruhen, ja oder nein? Und jetzt sollen die Werte, die nicht nur katholisch sind, Teil dieses neuen Systems werden. Dann haben die Könige der Welt ihre Macht dem Tier übergeben. Vatikan, Finanzkrise zeigt Notwendigkeit der Religion in der Politik. The Economic Times, Bertone, dann kommt die Ansprache. Wenn Menschen nur auf schnellen Profit aus sind und als Gutes ansehen, wird am Ende niemand davon Nutzen haben. Der Prälat sagte, wir brauchen tragischen Konsequenzen aller politischen Ideologien. Wir brauchen die Religion, wir brauchen die Politik, das Christentum ist notwendig, also diese moralische Identität. Angesichts der finanziellen Ausfuhrs an Wall Street werden die Vereinigten Staaten ihre weltweite Wirtschaftsführung verlieren, sagt Forbes.com. Es wird bergab gehen. Und Sarkozy, das ist ja Prinz Sarkozy. Was sagst du denn, Prinz Sarkozy? Krise signalisiert Ende des freien Marktes. Wer hat schon in Keys of the Blood gesagt, nicht nur Kommunismus, aber der freie Markt muss auch verschwinden? Der Papst hat es gesagt. Und er sagt, das ist das Millennium-Endspiel. Wir sind hier. Damit ist Schluss mit diesem freien Markt, sagt Sarkozy. Der Kapitalismus ist weg, der Kommunismus ist weg. These, Antithese, wir sind bei der Synthese. Und Gott hilf uns, wir haben keine Freiheit mehr. Mit Kaufen und Verkaufen, wer ist da jetzt im Spiel? Haben wir noch Privatmacht über das, was wir besitzen, ja oder nein? Wir sind nur Partner. Wir sind nur Partner, nichts anderes. One World UK. die wir in der Welt sehen wollen, wie Gandhi es ausdrückte. Wir tun auch unser Bestes, unsere eigene Organisation als Mikrokosmos einer fairen und nachhaltigen Welt zu führen. Das ist Prince Charles. Hier ist unser Leitbild. One World UK fordert auf innovative Weise interaktive Medien für eine faire und nachhaltige Welt. Diese nachhaltigen Prinzen wollen uns nur beherrschen. Sie werden es auch schaffen. Und worum geht's? Es geht um what the world media are saying about virtual Bali und Krisen und dies und das und ähnlich. Und die globale Propaganda ist, hört euch das mal an, was die Prinzen sagen.
Late. It's time to decide.
I'm quite confident that you have keine Zeit mehr.
Not addressing global warming issues. The scientists have made it quite clear.
Climate change as a
Prinz.
Self-inflicted wound, if you like,
can wipe out the very bigger assets.
We have a climate crisis that is a planetary emergency.
We are so close to the red line that perhaps we may wake up tomorrow and find that there's nothing to save after all.
We have reached a point where we have a real emergency.
The message should be clear. Climate change must take its place along those threats like conflict, poverty.
Climate change is responsible for conflicts that can only deepen in the future if we don't act as soon as possible.
It's the only thing that I believe has the power to fundamentally end the march of civilization as we know it.
You will have a catastrophe, add it to another catastrophe.
Climate change means catastrophic environment weather.
Like wildfires and devastation.
Rising sea levels.
Rising food prices.
To the spread of disease.
If the future of the world depended on me, what would I do?
The North Polar ice cap is melting so fast. But what seems to me to be important is that some of the effects we are witnessing now are happening twice as fast as scientists were predicting just 5 years ago.
A report issued earlier this year by the UN Intergovernmental Panel on Climate Change concluded both that global temperatures are rising, that this is caused largely by human activities.
And if you look at the fourth assessment report of the IPCC.
Wir brauchen uns nicht alles ansehen, aber das sind die Prinzen, einer nach dem anderen. Wir stehen vor einer Megakrise. Wenn wir nicht jetzt handeln, ist vorbei. Und der Prinz, er baut Öko. Er baut ein Haus, 790 Quadratmeter, für seinen Sohn. Es hat nur, unglücklicherweise, nur 5 Badezimmer, einen riesen Garten, Säulen und einen griechischen Säulenflur und so weiter. Aber es ist Öko gebaut. Kein Problem. Mail online. Prince Charles erscheint als Hologramm auf Konferenz. Ein teleportabler Prinz. Um dahin zu fliegen, das brennt zu viel Sprit und zu viel Kohlendioxid. Also Al Gore, Prinz Gore, gebraucht die gleiche Technik. Sie werden verpersönlicht. Das Hologramm bringt sie zu ihrer Gegend. Prinz Charles spricht auf Zukunftsenergiegipfeln.
Now, time to introduce Prince Charles, but not as you know him. This morning, the prince is addressing an energy conference in the Middle East, but he won't actually be there. He's appearing as a hologram, a recorded three-dimensional figure. Now, those behind the technology say it'll soon be possible for people to appear virtually from anywhere in the world, like myself. That would be a good idea. That would save some early starts. But what it does save is the vast carbon emitted by flying people around the place. Our environment correspondent Catherine Jacob reports.
To vanish into thin air and leave
not a carbon footprint behind.
He may not be known as the most modern of men, but his concern for the environment has catapulted Prince Charles straight into the 21st century. He's been transformed into a hologram for a virtual speech at an energy conference in Abu Dhabi. If he'd appeared in person, his long-haul flight would have emitted around 15 tons of carbon.
The virtual version of the Prince of Wales, here he is delivering a 5-minute speech in Abu Dhabi today, but this message was recorded last year here in the UK at Highgrove.
Al Gore also appeared as a hologram at some of his Live Earth concerts last year. The decision to appear as his royal hologram follows stinging criticism last year, when Prince Charles emitted 20 tons of carbon flying to the United States to collect an...
Wir brauchen nicht alles zeigen. Also wir haben einen teletransportablen Prinzen hier. Aber das, was Al Gore gemacht hat, das soll die ganze Jugend begeistern. Es war total okkult. Schauen wir uns mal dieses Tokio-Ereignis an. Nur im Rahmen dieser Initiative. Das ist das Konzert. Tausende Menschen. Und der teletransportable Prinz wird erscheinen. Aber erst eine Frau. Auch Teletransport. Und hört auf die Worte und schaut auf den Okkultismus.
Hello. Hello. Can you hear me? Everyone on Earth, can you hear me? Good friend of mine today here to support us. He's the author of The An Inconvenient Truth and the former Vice President of the United States. Let me introduce to you, ladies and gentlemen, Mr. Al Gore.
Thank you. Hello, I'm Al Gore. What an amazing world we live in. I love it that I can stand here on this stage in Tokyo.
Also wir haben teletransportable, nachhaltige Prinze. Prinz Charles spricht auch für Weltzukunft, Energiegipfel. Hier spricht er. Wissenschaft sagt jetzt, das Problem des Klimawandels ist so ernst und so dringend, dass uns nicht einmal 10 Jahre übrig bleiben. Jeder muss jetzt reagieren. Und die, die sich damit beschäftigen, Prinz Charles, Prinz Gore, sie bekommen Nobelpreise, sie sind Nobelpreisträger und so weiter. Und wer hat hier an Inconvenient Truth gesehen? Wer hat es gesehen von euch? Einige. So überzeugend. Wenn ich da einen Gegenvortrag geben würde, dann würden die Menschen sagen, jetzt hat das aber. Er ist total bekloppt geworden. Also wage ich es nicht erst. Ich werde es nicht erst wagen. Aber komm, wir lassen Dr. Stephen Hayward, leitender Wissenschaftler am Pazifischen Forschungsinstitut, reden. Zusammen mit leitendem Wissenschaftler am amerikanischen Unternehmensinstitut und Autor des jährlichen Index führender Umweltindikatoren. Hayward beschäftigt sich mit Umwelt, Jura, Wissenschaft und dem Präsidentsamt. Er ist Co-Autor des jährlichen Index führenden Umweltindikatoren und schreibt den Ausblick Umweltpolitik für das amerikanische Unternehmensinstitut. Meine Güte, er ist eins der hervorragendsten, größten Wissenschaftlern, was Klimawandel betrifft. Und er schreibt zusammen mit anderen Wissenschaftlern an inconvenient truth or convenient fiction. Ist es vielleicht gar nicht so, wie diese Leute sagen? Jetzt, ich gehe nicht das ganze Video euch zeigen. Ich werde ein kleines Stückchen spielen, dann könnt ihr selber entscheiden, ob das die größte Wirklichkeit in der Geschichte ist oder die größte Lüge, die noch je verkündigt wurde. Eine unbequeme Wahrheit.
The problem with Vice President Gore and other global warming extremists is that they distort the science, grossly exaggerate the risks, argue that anyone who disagrees with them is corrupt, and suggest that solutions are easy and cheap. And that's an all too convenient fiction. Perhaps Gore's most disturbing claim is that climate change is not a political issue, but a moral issue. Yet what he wants to do involves large political interventions in the economy and a vast expansion of government power. He says he wants to use markets, but what he really means is that he wants to pass laws making energy much more expensive. That is a truth so inconvenient to Gore's agenda that he conceals it in his movie.
One of the defects, I think, of Vice President Gore's approach to this issue is that he begins from a standpoint of philosophical pessimism that sees man as deeply separated from nature by technology. And that's why he calls for things like a wrenching transformation of society to solve the problem of climate change. This seems to me to be very doubtful and maybe even dangerous, because it suggests that we can solve some very deep human problems through politics. We've never been able to do that, and I don't think it's compatible with democracy. Climate change really boils down to 3 issues. One is, what's happening right now? The second issue is, what's likely to happen in the future? And the third issue is, what are the reasonable policy prescriptions we might consider adopting to deal with the uncertain risk of climate change? And that's what I'm trying to talk about in this film and in the work I do both for the Pacific Research Institute and the American Enterprise Institute.
Ich gehe nicht weiter spielen, wir gehen zum nächsten.
Well, climate change is arguably the most complicated scientific issue humanity has ever investigated, and it requires the coordination of multiple disciplines in a way that has never been done before. And that's one of the things that makes all the more outrageous the idea that the science is settled, that there are no important uncertainties worth discussing, or that there can be no doubt about the policies we might try to address the problem.
I try to simplify the scientific issues for a popular audience without compromising the complexity of the subject.
the problem with the Vice President Gore's book and movie could be compared to the Da Vinci Code. It begins with some well-known and well-accepted facts and then goes off to make extreme, exaggerated, and fanciful claims that are not well-founded in science.
Well, one of the things that he says is that at the current CO2 levels, we will pass the threshold beyond dangerous consequences within 20 years. Does your science say something other than that?
Oh, absolutely. Look, there's lots of reasons to doubt that the models... remember, we're trying to predict the future with computer models. We have a pretty bad track record at that. We're trying...
So, ich gehe nicht den ganzen Film zeigen. Aber eins nach dem anderen nimmt er wissenschaftlich und reißt es auseinander. Wir haben eine Zeit der Erwärmung gehabt wegen Sonnenflecken, sagt er. Und was wir jetzt haben, ist eine Kühlung, kühler als vor 30 Jahren. Also von wegen. Diese Prinzen haben eine ganz andere Agenda. Schauen wir mal den Prinz und den Friedensfürsten zusammen an. Nehmen wir Prinz Charles als Beispiel. Der Stammbaum der britischen Königsfamilie kann bis ins 8. Jahrhundert zurückverfolgt worden. Charles' Linie kann bis zu der Königsdynastie Jerusalems, zur Zeit Babylons, zurückgeführt werden. Und sein Großvater ist auch von jüdischer Abstammung. Also sämtliche Völker sind in ihm beisammen. Jesus Christus dagegen existierte schon vor der Grundlegung der Welt. Er ist der große Ich Bin. Er wurde in der Stadt Davids geboren und ist der jüdische Messias. Ich würde sagen, Messias, das kommt von John Swan. Auf der Suche nach Sinn wandte sich Charles zur Natur, zur Gaia, zur Anbetung der Erde. Er glaubt an das Gute in jeder Religion. Durch das Blut Jesu Christi erhält der Mensch Sündenvergebung, eine ewige Erlösung. Wir beten den Schöpfer an und nicht die Schöpfung. Charles ist hinter den Kulissen weltweit aktiv. Er arbeitet im Geheimen mithilfe der globalen Regierungsapparates der Vereinigten Nationen daran, Schlüsselfiguren zusammenzubringen und so weiter. Die ganze Mission Jesu Christi bestand darin, den gefallenen Menschen durch sein Opfer am Kreuz zu erlösen und Sündenvergebung und ewiges Leben zu ermöglichen. Jesus gibt den Unterdrückten Hoffnung und alle, die an ihn glauben, Freiheit. Und dann, ganz wichtig, Jesus hat nichts im Verborgenen getan, alles ganz offen. Heute sagen die Leute in England, Gott bewahre die Königin, God save the Queen. Zu Ehren der Monarchin, der König wird bewahrt. Zu Jesus-Zeiten schrien sie, Hosanna, Hosanna. Was bedeutet, rette oder hilf mir? Das heißt, König, bewahre mich. Genau das Gegenteil. Hier haben wir ein umgekehrtes Evangelium. Das Symbol der britischen Königsfamilie ist der rote Drache. Nach Bibel ist es Rom und Satan. Jesus kam als das Lamm Gottes. Wir haben ein Lamm gegen den Drachen. Offenbarung 13, Vers 4, und sie betete den Drachen an, weil er dem Tiere die Macht gegeben, Katholizismus, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tiere gleich und wer vermag mit ihm zu streiten? Offenbarung 17, 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige und mit ihm die Berufenen, Auserwählten und Getreuen. Unsere Wahl. Gehören wir zu den Berufenen, Auserwählten und Getreuen oder gehören wir zu denjenigen, die den Drachen dienen? Das ist die Wahl. Wir können nichts an der Situation ändern, aber wir können es beobachten. Wir können Augensalbe kaufen beim Herrn und wir können das Theater, das Abspielen dieses großen Kampfes zwischen Gut und Böse, können wir beobachten und wir können aufgrund dessen einen Entschluss machen. Und ich hoffe, dass wir zum Lamm stehen. Denn bei ihm ist da ewige Erlösung. Bei der anderen ewige Dunkelheit. Kommen wir beten. Himmlischer Vater, ich glaube, wir stehen im Endspiel. Alle schreien, dass keine Zeit mehr und dies und das und jenes muss jetzt schnell vorangehen. Klimakrise, Finanzkrise, globale Krise, Kriegskrise. Und wir brauchen diese Ruhe, die wir nur in dir finden können. Sie werden dem Tier ihre Macht geben, die Prinzen der Welt. Und Herr, wir haben eine Wahl. Wir wollen unsere Kraft und Macht nicht dem Tier geben, sondern zusammen mit dem Lamm eines Tages in Ewigkeit zusammenleben. Hilf uns, den richtigen Entschluss zu machen. In Jesu Namen. Amen. Danke.